Und ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal ausführlich mit dem Galaterbrief auseinandergesetzt hat. Galaterbrief ist schon ein bisschen schwere Kost, wenn man das so liest. Und die ersten 5 Kapitel, die haben schon echt viel Mumps, also richtig Wumms irgendwie in sich. Und wenn man damit fertig ist, dann fragt man sich manchmal so, was gibt's eigentlich hier jetzt noch zu sagen? Was wäre hier jetzt noch hinzuzufügen zu diesen Worten, ja, in den ersten 5 Kapiteln? Ja, wenn man mal einen Rückblick macht, ja, was in den ersten 5 Kapiteln alles so passiert. Paulus schreibt ihnen diesen Brief, um die Galater daran zu erinnern, dass das Evangelium der Gnade die Werke des Gesetzes für die Erlösung überflüssig macht und dass sie durch das Wirken des Heiligen Geistes verändert werden. Und dazu hat er ihnen in den ersten beiden Kapiteln das Evangelium nochmal von Grund auf erklärt und sie vor einer Verzerrung des Evangeliums durch Gesetzlichkeit gewarnt. In Kapitel 3 und 4 ging es dann so richtig ins Eingemachte, ja? Und Paulus erklärt das Verhältnis von Gesetz und Evangelien, also wie passt das Gesetz zur Gnade, wie passt das zum Glauben, wie passt das zum Heiligen Geist. Ja, alles um deutlich zu machen, welche lebensverändernde Macht die Botschaft der Gnade hat. Und Kapitel 5 zeigt er dann, wie wir durch den Geist wirklich in der Freiheit leben können, ja, vollkommen verändert werden können, um die Frucht des Geistes erbringen zu können. Wir wurden gebrochen durch sein Kreuz und geheilt durch seinen Geist. Und ich frage euch jetzt mal, ja, also denkt mal ganz kurz darüber nach, was würdet ihr dieser Gemeinde jetzt noch sagen wollen? Und vielleicht ist das vielleicht ein bisschen seltsam für euch, ja, was soll das, ja? Aber ich frage das, weil ich euch dafür sensibilisieren möchte und mich natürlich auch, die geistlichen Bedürfnisse wahrzunehmen, die uns unter uns gibt. Ja, und die Galater gibt es jetzt nicht mehr in dieser Konstellation, aber uns gibt es noch. Ja, die geistlichen Wahrheiten wahrzunehmen, die wir hören müssen. Was für ein geistliches Bedürfnis hat ein rechter Sitznachbar? Was für eine geistliche Wahrheit muss deine linke Sitznachbarin hören? Wo stehen die gerade geistlich? Und Paulus, ja, wie Paulus dann so ist, Paulus weiß genau, was die Galater hier zum Abschluss hören müssen. Ja, und in Kapitel 6, es gibt ja 6 Kapitel im Galaterbrief, fordert er sie auf, 2 Dinge in all dem, was er jetzt gesagt hat, nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Das ist einmal die Gemeinschaft und das Kreuz. Zum einen ist und bleibt das Leben im Geist, in allem persönlichen Streben, ja, auch um die Früchte des Geistes, es bleibt ein Gemeinschaftsprojekt. Und deswegen sollen die Galater zu geistgeleiteten Lastenträgern werden. Und zum anderen sollen sie sich niemals etwas anderes rühmen als nur des Kreuzes Christi und sich seiner unendlichen Gnade anvertrauen. Sie sollen zu begnadeten Kreuzesrühmern werden. Und ich möchte das einmal ausführen, was ich damit meine. Und wir beginnen mit den ersten 10 Versen dieses Kapitels. Und ich lese euch das mal nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun prüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Vater, ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du uns ein Wort für unser Herz gibst und ein Herz für dein Wort. Amen. Paulus fordert uns zunächst dazu auf, zu geistgeleiteten Lastenträgern zu werden. Und das ist der erste Gedanke dieser Predigt heute Morgen. Geistgeleitete Lastenträger. Ein ganz wesentliches Merkmal unseres Lebens in Freiheit, ja, unseres Lebens im Geist, ist die Gemeinschaft. Wir leben dieses Leben niemals allein. Wer zu Jesus gehört, der ist in die Gemeinschaft berufen. Und das heißt, wir haben auch eine Verantwortung füreinander. Wir sollen einander helfen, im Geist zu leben, die Frucht des Geistes zu erbringen. Und ja, auch wenn natürlich jeder Einzelne diese Frucht des Geistes in seiner Art erbringen muss, ist die Frucht des Geistes aber trotzdem in gewisser Weise auch ein Gemeinschaftsprojekt. Und ich glaube, wir haben diesen Gedanken in unserer individualistischen, selbstzentrierten Kultur etwas aus den Augen verloren. Und ich glaube, diese Kultur hat sich auch in unseren Gemeinden eingeschlichen. Und Paulus fordert uns in diesem Abschnitt heraus, dieses individualistische Christsein abzulegen und einander in diesem Wachstumsprozess zu unterstützen. Und das hat zwei Aspekte. Ja, wir sollen einander zurechtweisen, ja, wie Vers 1 das uns sagt, und wir sollen einander helfen, unsere Lasten zu tragen. Und ich führe das mal ein bisschen weiter aus, was Paulus hier damit meint. Zunächst sollen wir einander ermahnen und helfen, wenn wir bemerken, dass ein Jesus-Nachfolger in einer Art und Weise lebt, die nicht mit dem Leben im Geist übereinstimmt, ja, die keine Frucht des Geistes produzieren wird. Und ganz ehrlich, ich sehe hier innerlich bei euch und auch bei mir so ganz kleine Alarmglocken angehen, ja, innerlich so ein bisschen zusammenzucken, ja, innerlich sich so ein bisschen dagegen sträuben und so das Gefühl haben, dass ich jetzt irgendwie nach Argumenten fischen muss, warum diese Aussage nicht richtig sein kann, dass wir einander ermahnen sollen. Ja, also, aber wir sollen doch einander nicht richten, oder? Das hat Jesus selbst gesagt, ja, Bergpredigt, Leute, ja. Oder Leute, aber das wäre doch total anmaßend von mir. Wie soll ich denn bitte schön entscheiden, was jetzt richtiges oder falsches Verhalten ist? Wer weiß denn schon wirklich, was Gottes Wille ist? Oder, ach, das geht mich doch gar nichts an. Man, jeder kann doch irgendwie so leben, wie er oder sie das für richtig hält. Ich kann doch meinen moralischen Standard nicht einfach auf andere stülpen. Leute, mal ganz ehrlich. Gott hat uns in seinem Wort sehr deutlich gesagt, was sein Willen ist. Und wir alle wurden mit seinem Heiligen Geist ausgestattet, um mit seiner Hilfe ein gottgefälliges Leben führen zu können. Und ich möchte euch ermutigen, lasst euch da von der Kultur, in der wir leben, nicht beeinflussen, ja? Die jegliche Moral für relativ oder privatisiert hält. Das Leben im Geist ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und deswegen dürfen wir oder müssen wir sogar einander zurechtweisen. Und die einzigen zwei Gründe, warum wir das nicht tun, sind erstens unsere Gleichgültigkeit gegenüber unseren Brüdern und Schwestern und ihrem geistlichen Leben. Ja, die sind uns einfach egal. Nicht der geilste Grund. Und zweitens unsere Menschenfurcht. Ja, wir haben einfach Angst vor der Reaktion der anderen. Ja, ganz ehrlich, das ist Stolz. Ja, Stolz, die über dem anderen sich erhebt. Lasst uns Sünde wieder ernst nehmen. Und lasst uns einander wichtig genug nehmen, einander sehen und so wertschätzen, dass wir uns nicht davor scheuen, uns gegenseitig zurechtzuweisen, in Liebe und Wahrheit aufeinander zuzugehen, mit Sanftmut, aber voller Ernsthaftigkeit auf die Bereiche hinweisen, die Korrektur brauchen. Und vor allem natürlich vom Heiligen Geist geleitete Demut und Mut ohne fehlplatzierten Stolz. Weil ich mich selbst regelmäßig reflektiere und prüfe. Und weil ich deswegen weiß, dass ich das genauso gut sein könnte in dieser Position. Dass ich genauso sündhaft bin wie jeder andere hier im Raum. Und weil ich nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen möchte. ja, oder meine eigene Überlegenheit spüren möchte, sondern weil es mir darum geht, den anderen wiederherzustellen, in die Beziehung zu Gott hinein und in die Gemeinschaft hinein. Und jupp, das ist ein schmerzhafter Prozess für beide, ja, für den Zurechtweiser, weil er um den anderen ringen muss, Mut zeigen muss, das anzusprechen und eventuell auch mit einer negativen Reaktion rechnen muss. Und natürlich auch für den Zurechtgewiesenen, dessen eigenes Herz sich vielleicht gegen diese Wahrheit sträubt und vielleicht gerade dort einen blinden Fleck hat. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann ist das so heilsam und langfristig befreiend und belebend für unsere Gemeinschaft. Ich selbst bin vor ein paar Wochen Empfänger einer solchen Zurechtweisung geworden. Und ja, Leute, das war kein guter Tag für mich. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, um das überhaupt erstmal als wahr annehmen zu können. Aber ich bin so dankbar, dass sich jemand die Zeit genommen hat, mich genug geliebt hat, mir auf dem Weg mit Jesus zu helfen. Der zweite Aspekt, uns gegenseitig in unserem Leben im Geist zu unterstützen, ist, dass wir einander helfen, unsere Lasten zu tragen. Und mit Lasten ist hier wahrscheinlich alles gemeint, was uns die Freude an unserem Glauben raubt. Ja, sei es eine Tragödie, die uns an Gottes Güte zweifeln lässt, eine herausfordernde Lebenssituation, die uns die Luft zum Atmen nimmt, oder auch die Anfechtung und Sünde, die unser Herz zu verstricken droht. Wir alle sind auf die Hilfe anderer angewiesen. Keiner von uns genügt sich selbst, so sehr wir uns das auch wünschen würden und oft auch so stolz sind, diese Hilfe anzunehmen. Aber wir werden im Neuen Testament immer wieder dazu aufgerufen, einander diese Lasten zu tragen. Und dazu müssen wir uns erstmal nah genug kommen, um die Lasten überhaupt wahrnehmen zu können. Ja, auf 100 Meter Entfernung werde ich nicht sehen können, dass der andere unter seinen Lasten leidet. Dann können wir nicht sehen, was der andere braucht. Dafür müssen wir uns einander nähern, uns für den anderen interessieren, nachfragen, zuhören, ihn wirklich mit den Augen Gottes sehen, mit den Augen des Herzens. Und dann natürlich das nicht so stehen lassen, sondern auch ganz praktisch darauf zu reagieren. Ja, dort, wo wir helfen können, helfen, unterstützen, die extra Meile gehen. Sei es durch praktische Dinge wie Mahlzeiten vorbereiten, finanzielle Unterstützung, Besuche, Reparaturen oder auch durch Dinge wie, dass wir unsere Gaben für den anderen einsetzen, Rechenschaft einfordern und. Und letztlich gibt es natürlich auch Lasten, die wir selbst tragen müssen. Das ist klar, ja, die wir nicht einfach auf den anderen abwälzen können. Ja, das macht Vers 5 in diesem Text deutlich. Das ist ganz spannend, hier wird ein anderes Wort verwendet als diese unerträglichen Lasten in Vers 2. Und der Begriff hier in Vers 5 meint wahrscheinlich die unausweichlichen Pflichten, die jeder Mensch hat. Ja, inklusive unserer Verantwortung vor Gott für das eigene Leben. Niemand kann uns diese Pflichten abnehmen. Aber auch hier können wir einander unterstützen. Ja, so wie Sam am Ende von Der Herr der Ringe seinen Freund Frodo unterstützt und sagt, hör mal, ich kann den Ring zwar nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Paulus fordert uns in Vers 9 auf, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man das so liest, vor allem nach den ersten 5 Kapiteln des Buches, dann könnte man fast meinen, dass Paulus hier wieder zurück zur Werksgerechtigkeit geht, ja? Nachdem man den ganzen Brief damit beschäftigt war, für die Rettung alleine aus Gnade zu argumentieren. Aber Paulus geht es hier gar nicht um Werke, um die Werke, durch die wir unsere Erlösung erarbeiten könnten. Ihm geht es hier um die Frucht des Geistes. Die Liebe, die ist kein Werk des Fleisches. Die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Und letzten Endes ein ganz natürliches Resultat von unserem Leben im Geist. Wer vom Geist Gottes erfüllt ist, der kann sich nicht zurückhalten. Der bricht aus in Taten der Liebe. Ja, in uns wächst dann dieses geistgeleitete Verlangen, Gott zu lieben und den anderen zu lieben. Und Paulus warnt uns hier vor einer Art Doppelleben. Ja, wenn wir zwar Jesus zwar angenommen haben, erlöst sind, aber weiterhin unsere selbstsüchtige Natur betüddeln, ja, anstatt sie zu kreuzigen. Ja, immer wenn wir nach unseren eigenen Begierden leben, immer wenn wir unabhängig von Gott leben, ja, immer wenn wir unsere Selbstkontrolle verlieren, immer dann sehen wir auf den Boden des Fleisches. Und wie soll aus diesem Boden die Frucht des Geistes hervorgehen? Wie soll das funktionieren? Ja, wir können ja nicht Weizen sehen und einen Elefanten ernten. Das funktioniert nicht. Und genauso ist Heiligkeit, die Frucht des Geistes, eine Ernte. Und die können wir nur einfahren, wenn wir auch den Boden des Geistes sehen und so geistliche Früchte hervorbringen. Hier gilt dieses altbekannte Zitat: Sehe einen Gedanken, ernte eine Tat. Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter, ernte ein Schicksal. Auf den Geist zu sehen bedeutet, die intime Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Sich von Gott lieben zu lassen und aus Abhängigkeit von ihm unser Leben zu gestalten und seinem Willen zu gehorchen. Und dann zu erkennen, wo der Geist eine üppige Frucht zur Ehre Gottes hervorbringen will, um dort dann die Saat der eigenen Ressourcen abzulegen. Ja, unsere finanziellen Ressourcen, unsere Gaben und unsere Zeit. Ja, um gemeinsam unterwegs zu sein und einander in diesem Prozess zu unterstützen. Lasst uns geistgeleitete Lastenträger werden. Das ist Paulus' erster Abschlussgedanke dieses Briefes. Den zweiten Gedanken finden wir in den Versen 11 bis 18. Und hier versucht Paulus, diesen übergeordneten Gedanken seines Briefes noch einmal zusammenzufassen und den Leser noch mal an das Herzstück des Evangeliums zu erinnern. Das Kreuz von Jesus, was alles verändert. Und er fordert uns dazu auf, begnadete Kreuzesrühmer zu werden. Und das ist der zweite Gedanke heute Morgen, begnadete Kreuzesrühmer. Und ich lese uns mal die Verse 11 bis 18 vor. Das ist gar nicht ganz drauf, sehe ich gerade. Okay. Seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe? Jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und eigentlich wollen sie damit nur der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz Christi verbunden ist. Es geht diesen Bestimmten ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll Stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eines, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zur Last fallen. Denn die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinem Leiden teilhabe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch, liebe Geschwister. Amen. Das Kreuz, der Dreh- und Angelpunkt der Gnade, der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Heilsgeschichte. Das Kreuz verändert alles. Und egal, worüber wir hier reden, ja, egal, was wir tun, egal, wohin wir gehen, wir landen immer wieder am Fuß dieses niederschmetternd, brutalen und ernüchternden und doch gleichzeitig überwältigend schönen und lebensspendenden Ort. Wenn wir das Kreuz nicht hätten, hätten wir gar nichts. Gar nichts. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Paulus seinen Brief an die Galater mit einem Blick auf das Kreuz beendet und sie nach allem Reden auch über das Gesetz noch einmal daran erinnert, was wirklich zählt. Denn es gibt nichts anderes, woran wir uns hängen könnten, nichts, was langfristig Halt geben kann, nichts, worauf wir stolz sein könnten. Im Gegenteil, Das, was wir mitbringen, das verdient den Tod. Uns bleibt einzig und allein das Kreuz von Jesus. Daran können wir uns hängen. Darauf können wir stolz sein. Dessen können wir uns rühmen als Empfänger von Gottes wunderbarer Gnade. Und Paulus fordert uns hier im Abschluss auf, zu begnadeten Kreuzesrühmern zu werden. Und er beschreibt diese Kreuzesrühmer hier in diesen letzten Versen mit vier Eigenschaften, die ich kurz vorstellen möchte. Erstens, begnadete Kreuzesrühmer verlassen sich kompromisslos auf das Kreuz, wie Vers 15 deutlich macht. Es gibt nämlich nichts, was wir dem Kreuz hinzufügen können. Nichts, was unseren Status verändern würde. Keine Tradition wie die Beschneidung, keine guten Werke, keine äußeren Rituale wie Beten oder Fasten. Jesus und nur Jesus allein kann uns erlösen. Und so empfangen wir nicht nur bei unserer Bekehrung die Gnade Gottes, sondern leben, unser ganzes Leben in völliger Abhängigkeit von Gott und lassen ihn in seiner Gnade durch uns wirken. Ja, unsere Schwachheit wird hier zum Schaufenster für Gottes Kraft. Zweitens, begnadete Kreuzesrühmer sind für die Welt gekreuzigt, wie Vers 14 deutlich macht. Das heißt, nichts in dieser Welt hat mehr Macht über uns. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass Menschen uns anerkennen, dass wir den Maßstäben der Welt genügen, dass wir unsere eigene Identität stiften oder dass wir unsere eigenen Begierden stillen. Und deswegen sind wir jetzt frei. Wir sind frei, die Welt zu genießen, weil wir die Welt nicht brauchen. Drittens, begnadete Kreuzesrühmer werden durch den Geist das, was sie in Christus bereits sind, nämlich neue Geschöpfe. Und als neue Geschöpfe, als Söhne und Töchter des neuen Adams, können wir unser Menschsein zur vollen Entfaltung bringen, wirkliche Veränderung bewirken, von innen heraus, nicht aufgesetzt, ja, so wie die Gesetzlichen, ja, die aus eigener Kraft versuchen, äußerlich etwas zu sein, was ihrem Inneren widerspricht. Aber Gott hat uns in Christus alles in uns hineingelegt, was wir dafür brauchen. Und durch seinen Geist können wir das auch ausleben, ja, können wir das zur vollen Entfaltung bringen, heranreifen und Frucht bringen. Und viertens, begnadete Kreuzesrühmer sind bereit, am Leiden von Jesus teilzuhaben. Das heißt, wir scheuen uns nicht davor, mit Hoffnung auf die Ewigkeit in diesem Leben Opfer zu bringen. Ja, im Gegensatz zu den Gesetzlichen, die aus Angst vor Verfolgung Kompromisse eingegangen sind und so das Evangelium verfälscht haben, wie Vers 12 deutlich macht, leben wir im Licht und in der Nachfolge des Gekreuzigten. Ja, genau wie die Narben von Jesus sichtbare, greifbare Zeichen seiner Liebe sind, die die gute Nacht verkünden, können auch unsere Narben zum Zeichen unserer Hingabe werden. Und ja, ich vermute, nur wenige von uns werden tatsächlich körperliche Narben davon tragen, ja, wie Paulus das hier in Vers 17 beschreibt. Aber dennoch können wir am Fuße des Kreuzes bereit sein, Opfer zu bringen. Ja, kompromisslos unseren Glauben leben. Aus unserer Komfortzone rausgehen und im Namen Jesu auch persönliche Risiken eingehen. Auch das gehört dazu. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Das Leben im Geist, ja, die Frucht des Geistes ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und deswegen haben geistgeleitete Lastenträger den Mut, und die Sanftmut, andere zurechtzuweisen. Und sie sind bereit, die anderen mit ihren Lasten wahrzunehmen und sie daran zu unterstützen. Sie sind Menschen, die auf den Boden des Geistes sehen, sich vom Heiligen Geist leiten lassen und ihre Ressourcen großzügig einsetzen. Begnadete Kreuzesrühmer verlassen sich kompromisslos auf das Kreuz. Sie sind für die Welt gekreuzigt und sie werden durch den Geist das, was sie in Christus bereit sind. Und sie sind bereit, am Leiden von Jesus teilzuhaben. Und ich würde euch ermutigen, jetzt beim nächsten Lied oder heute Nachmittag einmal über das Gesagte in zweifacher Weise nachzudenken. Zum einen, ja, beginnt natürlich bei euch selbst. Schaut euch auf euch selbst. Wo müssen wir lernen, geistgeleitete Lastenträger und begnadete Kreuzesrühmer zu werden? Ja, wo müsst ihr da in eurem eigenen Leben an einer Stellschraube ziehen? Aber dann möchte ich euch heute auch ermutigen, schaut auch einmal auf eure Brüder und Schwestern. Was ist ein konkretes geistliches Bedürfnis einer dir nahestehenden Person? Welche geistliche Wahrheit muss sie vielleicht hören? Was für Lasten kannst du ihr abnehmen? Wo musst du sie vielleicht mal zurechtweisen? Wo muss sie vielleicht von dir wieder zurück an den Fuß des Kreuzes gebracht werden? Ja, denn dort, wo seine Gnade am überwältigsten ist und alle Dunkelheit verjagt, dort wird unser Leben für immer verändert. Amen.